Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute ist Teil 2 unserer Serie rund um Devisen, Wechselkurse und die Weltleitwährung. Nachdem wir uns in der ersten Folge die Entstehungsgeschichte der Fed angeschaut haben, geht es heute dann direkt um den US-Dollar und dessen Weg zur Weltleitwährung. Wir schauen uns an, was ist eigentlich eine Weltleitwährung und was zeichnet eine solche aus. Noch ist ja der US-Dollar, wie du sicher weißt, die Leitwährung der Welt, doch bereits seit der Präsidentschaft von Donald Trump gab es medial immer wieder Zweifel am Status des US-Dollars. Wer könnte den Dollar also vom Thron stoßen? Der US-Dollar ist die Leitwährung oder die Ankerwährung, wie man es dann auch nennen möchte, der Welt. Bevor wir uns genauer mit dem Thema der Leitwährung, dem US-Dollar, beschäftigen oder auch der Reservewährung der Welt, müssen wir uns natürlich erstmal anschauen, was ist eigentlich die Definition davon, also was genau ist eigentlich mit der Aussage Weltleitwährung US-Dollar gemeint. Gertrude Draught, Chefsvolkswirtin der Helaba, also der Landesbank Hessen-Thüringen, versucht sich in der Definition und versucht, das durch Kriterien so ein bisschen abzustecken. Sie sagt, die Währung muss als Zahlungsmittel international akzeptiert sein, wertbeständig sein und außerdem als Recheneinheit oder Ankerwährung mit einem festen Wechselkurs zu anderen Währungen taugen. Des Weiteren sagt sie, dass die meisten auf die Devisenreserven schauen, also auf die Vorräte an Devisen, die nationale Notenbanken horten, um etwa am Devisenmarkt intervenieren zu können. Zum Beispiel, um durch einen Verkauf dieser Leitwährung dann die eigene Währung dann selber wieder zurückzukaufen und damit zu stützen oder dann entsprechend den Kurs stärken zu können. In diesem Feld dominiert die US-Währung. Gut 60% aller Devisenreserven weltweit sind US-Dollar. Der Euro folgt mit etwa 20%. Danach kommt erstmal relativ lange nichts, dann das britische Pfund und der japanische Yen und schließlich mit nur etwa 2% der chinesische Yuan. Während seiner Amtszeit hatte sich Donald Trump öfter über das Leistungsbilanzdefizit der USA beklagt. Problem ist aber, wenn man eine Politik hoher Staatsausgaben fährt und gleichzeitig die Steuergeschenke entsprechend verteilt, dann ist dies eben die zwangsläufige Folge davon. Entsprechend stieg die Staatsverschuldung der USA von 2016 bis 2019 mal eben um über 3 Billionen Dollar. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer bezahlt diesen Spaß eigentlich? Man könnte sagen, ausländische Anleger finanzieren diese Party, die da gerade stattfindet. Weil die kaufen im Prinzip die Staatsanleihen und die haben in dieser Zeit Staatsanleihen in Höhe von über 800 Milliarden Dollar gekauft. Jetzt ist die Frage, warum kaufen diese Leute, wie blöd könnte man sagen, diese US-Staatsanleihen? Zum einen, weil sie in so verrückten und ungewissen Zeiten, wie wir aktuell leben, mit Corona, dessen Folgen mit Lieferengpässen, mit dem Ukraine-Thema, herrscht natürlich eine Zeit großer Ungewissheit. Das heißt, die Leute suchen einen sicheren Hafen. Einige Marktteilnehmer können auch gar nicht anders, muss man sagen. Institutionelle Anleger wie Fonds oder Versicherungsgesellschaften dürfen nur in gewisse Anlagesegmente investieren und da ist eben der Anleihemarkt immer gefragt. Und wie gesagt, wenn die Kurse volatil sind, wenn die Welt verrückt spielt, dann sucht man entsprechend einen sicheren Hafen und das sind dann häufig eben die US-Staatsanleihen. Und die USA mit ihrer wirtschaftlichen und militärischen Macht, aber eben auch mit ihrer Weltleitwährung, hat da natürlich entsprechend eine große Nachfrage erzeugt. Doch seit wann dominiert eigentlich der US-Dollar? Wir blicken mal zurück. Im Mittelalter dominierte der islamische Dinar und später der rheinische Gulden, dann der venezianische Dukat in der Renaissance. Dinar, Gulden, Dukat, alles Begriffe, die wir in unserem heutigen Sprachgebrauch auch noch, wenn auch eher selten, aber wir finden sie eben auch noch. Dann folgte der niederländische Gulden und darauf dann auch schon das britische Pfund. Vor dem Zweiten Weltkrieg war also das britische Pfund sehr gefragt weltweit. Doch der Krieg schwächte die Volkswirtschaften in Europa. Und so kam es zum in Bitcoiner-Kreisen oft genannten Bretton Woods-Abkommen. Hier wurde ein Gerüst aus festen Wechselkursen zum US-Dollar festgelegt, welches immerhin 30 Jahre Bestand hatte. Gleichzeitig ist hier dann eben auch der Goldstandard natürlich entstanden. Nach der Aufhebung des Goldstandards 1971 dann gab es eigentlich offiziell keine Weltleitwährung mehr. Bis dahin war es eben seit Bretton Woods ganz offiziell sozusagen der US-Dollar. Doch wie wir alle wissen, der Dollar dominiert auch weiterhin. Und diese Dominanz bezieht sich auf den US-Dollar, aber eben auch auf US-Staatsanleihen, welche eben als ausfallsicher gelten. Klar, die US-Wirtschaft ist ein entscheidender Faktor bei der Sicherheit von US-Staatsanleihen, doch auch der Dollar trägt einen maßgeblichen Anteil dazu bei. Ich würde sogar behaupten, der Anteil ist stärker wie der Wirtschaft des Landes. Solange es nämlich eine Nachfrage nach US-Dollar gibt, wird die USA immer die Möglichkeit besitzen, neue Dollar zu drucken und damit eigene Krisen zum Beispiel im Inland abzuwenden oder entsprechend auch Kriege zu finanzieren oder je nachdem, für was sie eben Geld brauchen. Zu den Nachfragern zählen auch Käufer von Gold, Öl oder anderen Rohstoffen, da diese in der Regel in Dollar abgewickelt werden. Wer also Gold will, muss meist erst Dollar besorgen. Des Weiteren gibt es sogar einige Staaten, die den US-Dollar als einziges oder auch als zusätzliches gesetzliche Zahlungsmittel anerkennen, außerhalb der USA. Hierzu zählen unter anderem die britischen Jungferninseln, Ecuador, El Salvador, wie viele wissen, Kambodscha oder auch Panama. Zudem sind zahlreiche Währungen fest an den US-Dollar gekoppelt. Hier mal ein paar Beispiele. Der Antillengulden, der Bahama-Dollar, der Bahrain-Dollar, Barbados-Dollar, Bermuda-Dollar, der jordanische Dinar, der Cayman-Dinar, der kubanische Peso, der libanesische Pfund und viele weitere. Wir haben also schon mehrere Gründe gefunden, warum der Euro den US-Dollar zumindest aktuell nicht ins Wanken bringen kann, weil all diese Eigenschaften, all diese Verbreitung hat eben der Euro nicht. Es gibt nicht mal so klassische Euro-Staatsanleihen. Das oft diskutierte Thema Euro-Bonds lassen wir an der Stelle mal außen vor. Stattdessen gibt es deutsche Staatsanleihen, niederländische, italienische und viele weitere, welche vom Markt dann eben auch alle unterschiedlich bewertet werden. Sprich, wir werden hier nie diese starke Nachfrage haben, wie wir sie nach US-Staatsanleihen haben, solange es hier länderspezifische Anleihen entsprechend auf dem Markt gibt. Der nächste Punkt ist natürlich die Nachfrageseite nach dem Euro. Ebenfalls den Bitcoinern in der Regel bekannt ist die Mutter aller Fiat-Hochzeiten sozusagen, die Hochzeit von Dollar und Öl. Hier muss man immer wieder den herausragenden Artikel von Alex Gladstein zum Petrodollar erwähnen, den findet ihr natürlich in der Apricot-Mediathek. Doch der Euro hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Beim Anleihemarkt hat der Euro den Dollar im Jahr 2004 bereits als wichtigste Währung abgelöst. Seit Einführung der europäischen Einheitswährung legte der Anteil auf Euro lautender internationaler Schuldverschreibungen von 19%, das war 1999, auf 32% bis 2006 bereits zu, während der Anteil des US-Dollars im gleichen Zeitrahmen von etwa 50% auf 43% gefallen ist. Und mittlerweile ist es eben so, dass der Dollar hier bereits vom Euro abgelöst wurde. Zudem ist der Anteil der Dollareinlagen an den gesamten ausländischen Kontobeständen der OPEC-Staaten bereits von 75% in 2001 auf 60% in 2004 gefallen. Also es liegt schon über 10 Jahre zurück, dass diese Entwicklung angefangen hat, dass immer mehr, ja in dem Fall die OPEC-Staaten, aber auch viele Nationen nicht aus dem Dollar rausgehen, aber so nach und nach ihre Bestände ein bisschen zurückfahren und hier der Euro entsprechend dann auch ja ein bisschen den Platz auch streitig machen kann oder ein bisschen an dieser Marktkapitalisierung, könnte man sagen, knabbern kann. Dennoch ist der Euro vermutlich Stand jetzt keine ernsthafte Konkurrenz für den Dollar. Dies hat vor allem auch wirtschaftliche und militärische Gründe. Wir agieren halt nach wie vor nicht als Europa, sondern als Einzelstaaten und daher erübrigt sich dieses Thema mit der Weltleitwährung eigentlich schon aus diesen Gesichtspunkten heraus. Welche Vorteile genießt die USA eigentlich durch das Emittieren oder das Besitzen sozusagen der Weltleitwährung? Es ist ein exorbitantes Privileg, die Weltleitwährung zu stellen. Dies geht nämlich einher mit erheblichen wirtschaftlichen Vorteilen. Die amerikanische Notenbank realisiert als Emittent der Weltleitwährung durch die Bereitstellung internationaler Dollarliquiditäten beträchtliche Geldschöpfungsgewinne, sogenannte Seniorage-Gewinne. Da die Verwendung von Dollardevisen im Ausland einen zinslosen Kredit für die USA sozusagen darstellt. Da ein Großteil dieser Mittel vom Ausland in Form US-amerikanischer Staatsanleihen gehalten wird, kann sich die US-Regierung zugleich zu deutlich geringeren Zinsen refinanzieren, als dies ohne diesen Status der Leitwährung sozusagen möglich wäre. Sprich, die meisten Nationalbanken, Zentralbanken halten eigentlich keine Dollar als Devisenreserven, sondern die halten US-Staatsanleihen. Und genau deshalb sind die US-Staatsanleihen so gefragt und genau deshalb kann sich die USA selber dann auch auf dem Kapitalmarkt sehr, sehr günstig refinanzieren. Einfach gesprochen, die USA druckt neue Dollar und alle, die den Dollar halten oder auch US-Staatsanleihen, also praktisch alle Nationen der Welt und viele Menschen, zum Beispiel eben auch in Südamerika, die dort dann wirklich Dollar in Bar zum Beispiel halten, weil dort in vielen Nationen der Dollar dominiert, die leiden alle darunter, dass neue Dollar auf den Markt kommen, wenn die USA neues Geld druckt. Die USA selbst profitiert in vollen Zügen von diesem neuen Geld, weil sie es entsprechend einsetzen und ausgeben können. Aber man könnte sagen, sie exportieren einen Großteil der Nachteile des Gelddruckens. Also die Verwässerung der Kaufkraft wird einfach ins Ausland weitergereicht sozusagen. Es gibt Statistiken, die besagen, dass die USA durch dieses Privileg der Geldschöpfung oder der Weltleitwährung und der entsprechenden Geldschöpfung mit diesen Seniorage-Gewinnen, dass denen ein Gewinn sozusagen entsteht im Jahresdurchschnitt von etwa 3% des US-Bruttoinlandsproduktes. Und das ist natürlich schon eine enorme Summe. Und deshalb spricht man hier wirklich von einem exorbitanten Privileg, das die USA hier hat. Zeitgleich eliminiert man im Inland, also innerhalb der USA, auch ein Wechselkursrisiko. Dieses haben natürlich alle anderen Firmen, die nicht in Dollar rechnen, also die zum Beispiel in Deutschland ansässig sind, wenn sie Geschäfte mit dem Ausland machen, wenn sie Gold kaufen, Rohöl brauchen und so weiter, dass wieder in Dollar abgerechnet wird. Somit hat die US-Wirtschaft auch hier einen Kosten- bzw. Wettbewerbsvorteil, weil sie sich gegen diese Wechselkursrisiken nicht absichern müssen. Wir werfen jetzt einen Blick nach China. Das Reich der Mitte ist längst aus dem wirtschaftlichen Schatten der USA erklommen und rüttelt auch ein Stück weit am US-Thron, was die wirtschaftliche Vormachtstellung der Welt angeht. Schätzungen zufolge wird die Volksrepublik im Jahr 2028 die USA als weltgrößte Volkswirtschaft ablösen. Wie sieht's also aus mit Yuan und Renminbi? Hierüber streiten sich die Experten. Was ganz klar für den Dollar spricht, ist natürlich die Historie. Hier können wir 1:1 die Argumente der Goldbugs auch herannehmen. Hinzu kommt das Vertrauen in die amerikanische Volkswirtschaft, ihre Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit. Dann kommen da auch noch die Netzwerkeffekte hinzu. Genau wie bei Bitcoin setzt sich das beste und etablierteste System durch, bis ein neues kommt, welches aber um ein Vielfaches besser sein muss, um den bisherigen Platzhirsch zu verdrängen. In Bezug auf den Dollar dient dieser aktuell als Nummer 1 in Sachen Reserve, Anlage, Finanzierung und Transaktionswährung. Hochliquide Devisenmärkte machen Dollargeschäfte jederzeit zu niedrigen Kosten möglich. All diese Funktionen verstärken sich dann auch noch gegenseitig und deshalb sprechen wir auch hier vom Netzwerkeffekt. Aus diesem Grund lässt sich ein monetärer Standard, der einmal etabliert ist, nicht so einfach durch einen neuen ersetzen. Ein solcher Wechsel des Währungsstandards passiert deshalb auch nur alle paar Generationen, zuletzt eben nach den entsprechenden Weltkriegen. Damit China den Dollar ins Wanken bringen kann, müsste man vermutlich erstmal den Wechselkurs von der Leine lassen. Denn die chinesische Landeswährung wird nämlich gezielt schwach gehalten von der chinesischen Regierung. Eine solche Beeinflussung ist natürlich Gift für einen Anwärter auf den globalen dominanten Standard. China ist aktuell nicht bereit, diese, man könnte sagen, schützende Hand über dem Yuan entsprechend freizugeben. Viele Experten gehen davon aus, dass der Dollar seine Stellung weiterhin behaupten wird. Dennoch erwarten viele eine Schwächung des starken Dollars in den kommenden Jahren. Speziell über die Vormachtstellung und die sozusagen chinesische Bedrohung des US-Dollars habe ich bereits in Folge 70 ausführlich gesprochen. Hier geht es vor allem um die Gedanken von Ray Dalio zu diesem Thema. Er nennt unterschiedliche Gründe dafür, weshalb eine Nation zur Weltmacht wird und wie diese sich behaupten kann. Beispielsweise geht es hier um Bildung, technologischer Fortschritt, aber eben auch um militärische Stärke und die Weltleitwährung. Das sind alles elementare Bestandteile für ihn. Also einfach nochmal in Folge 70 reinhören, falls du sie nicht mehr auf dem Schirm hast. Ich persönlich behaupte, wir befinden uns inmitten eines Währungskrieges. Wir sehen Russland und China, die zwar nicht offen nach außen gemeinsame Sache machen, aber Xi und die chinesischen Machthaber distanzieren sich auch weiterhin nicht von Putin. Die beiden asiatischen Großmächte hatten vor einigen Jahren noch über 90% ihrer gemeinsamen Handelsgeschäfte in US-Dollar abgerechnet. Mittlerweile liegt der Wert nur bei etwa 50 oder vielleicht sogar unter 50% mittlerweile. Folglich entfernen sich die Russen als auch die Chinesen bewusst vom US-Dollar in den letzten Jahren. Diese sinkende Nachfrage nach Dollar schwächt den Dollar dann natürlich. Zudem gelang es China, die eigenen Auslandsschulden zur Hälfte in der eigenen Währung zu halten. Man entweicht also auch hier vom Dollar und vermeidet dann hier natürlich auch ein Kursrisiko oder Wechselkursrisiko. Verrückt ist dennoch, dass China ungeheure Mengen an US-Dollar-Devisen hält. Warum dies so ist, erfährst du demnächst hier, wenn wir über die chinesische Manipulation ihres Yuan sprechen, aber das ist so ein Fact, der wirklich krass ist. Also dass China, die eigentlich nicht US-freundlich sind aktuell in ihrer Politik und eigentlich ja am Thron der USA so ein bisschen ja auch sägen, dass die eigentlich eine unfassbare Menge an US-Dollar haben. China ist dabei, den kompletten asiatischen Raum auch unter seine Fuchtel zu drängen, und ich persönlich glaube, dass wir den Chinesen auch größtenteils gelingen wird in den kommenden Jahren. Ich wüsste nicht, wer sich ihnen ernsthaft in den Weg stellen könnte in der nächsten Zeit. Okay, wenn sie natürlich militärisch aktiv werden, wie zum Beispiel Taiwan angreifen, dann wird sich der Rest der Welt natürlich schon regen oder erheben. Wenn man aber Land um Land, wie zuletzt in Sri Lanka gesehen, an sich bindet, dann in eine wirtschaftliche Abhängigkeit nach China entsprechend hier das Land bringt, dann glaube ich nicht, dass hier der Westen irgendwie großartig das Ganze abwenden kann. Wir haben in Sri Lanka, falls du es nicht mitbekommen hast, gesehen, wie hier aus einer massiven Wirtschaftskrise mit enorm hoher Arbeitslosigkeit aufgrund schlechter Entscheidungen der Regierung eine Abhängigkeit nach China entstanden ist. Man hat durch eine chinesische Finanzierung, also durch chinesisches Geld sozusagen, einen strategisch wichtigen Hafen gebaut in Sri Lanka. Nun kann man die Schulden aber nicht mehr zahlen, was laut einigen Experten von China so eigentlich auch geplant war. Und nun ist Sri Lanka abhängig von dessen Geldgebern, also von China. Die großzügigen Chinesen haben dann gesagt, hey, Sri Lanka, wir können euch einen Deal anbieten. Ihr habt ja jetzt diesen tollen Hafen. Eigentlich müsst ihr uns den noch bezahlen, aber wir pachten den jetzt mal für 99 Jahre und dann finden wir eine Lösung. Das heißt, China hat jetzt im Prinzip diesen strategisch wichtigen Hafen südlich von Indien entsprechend unter seine Fittiche gebracht, unter Kontrolle gebracht. Und da eben in Sri Lanka gerade, man könnte sagen, Revolution ausgebrochen ist, die Wirtschaftskrise überall grassiert, ist diese Abhängigkeit zu China eben deutlich größer geworden als noch die Jahre davor. Und auf ähnliche Weise streckt China eben die Fühler mittlerweile sogar schon nach Afrika aus. Dort werden mit chinesischen Geldern, teilweise auch von chinesischen Firmen, Bahnstrecken gebaut, die vor Ort wahrscheinlich nachher gar nicht benötigt werden von den Menschen, die dort leben. Doch China profitiert vom einfachen und schnellen Güterverkehr und bindet vor allem diese Länder dann auch durch diese vermeintlich tollen Infrastrukturprojekte finanziell dann auch sehr stark an sich. Dies führt für mich zu einer wirtschaftlichen Macht Chinas, aber auch zu einer strategisch bedeutenden Rolle für den Yuan. China gewinnt immer mehr Einfluss in den betroffenen Ländern und kann bzw. wird versuchen, diesen Nationen den Yuan auch aufs Auge zu drücken. Somit könnte die Verbreitung des asiatischen Angreifers den Druck auf den Dollar auch stark erhöhen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Yuan immer weiter Fuß fasst, zumindest global gesehen, und immer mehr Länder auch mit dem Yuan entsprechend Handelsgeschäfte durchführen. Doch die westliche Welt wird dies wahrscheinlich abwehren, denn die Medien werden, bewusst oder unbewusst, China wie so oft als böse darstellen und die USA eben als gut. Das ist jetzt keine Lügenpresse-Anschuldigung, sondern einfach eine nüchterne Einschätzung von mir, die vor allem auf einen Kernpunkt basiert. Wir in Europa vertreten ähnliche kulturelle Werte wie die USA, entsprechend wird der Westen sich hier wahrscheinlich vereinen und wird vereint agieren und dem Dollar dann weiter die Treue halten. Das wäre zumindest meine Einschätzung, bevor man den bösen Yuan der bösen Chinesen nutzt. Dass China enorme Mengen an US-Dollar hält, ist eben vakant, wie schon erwähnt. Wir haben aufgrund des Ukraine-Kriegs gelernt, dass die Euro-Devisen der Russen nicht in Russland, sondern in Europa liegen. Deshalb konnten diese entsprechend auch von Europa eingefroren werden. Das gleiche sehen wir dann aber auch bei den Chinesen. Wenn die USA die Dollar der Chinesen einfrieren wollen, dann kann die Biden-Regierung dies tun, denn die Gelder liegen in den USA und werden dort sozusagen auch verwaltet. Dieses Risiko werden auch die Chinesen kennen und werden sich vielleicht nach Alternativen umschauen. Und hier gibt es natürlich andere Währungen, wie jetzt beispielsweise den Euro, wobei man dazu sagen muss, wenn die USA Konten der Chinesen einfriert, dann kann die USA den Druck auch auf Europa erhöhen, dass Europa das Gleiche tut. Deshalb ist die Frage, ob der Euro da so eine gute Lösung ist. Daher wird China vermutlich eher mit Gold liebäugeln, könnte ich mir vorstellen, welches aber durch hohe Transport- und Verwahrkosten natürlich auch nicht gerade günstig ist. Wenn es da doch irgend so ein dezentrales, unabhängiges Geld gäbe, das vielleicht sogar noch digital wäre. China hat eine Anti-Bitcoin-Politik gewählt, doch werden sie die auch dauerhaft aufrechthalten können? Ich persönlich schätze die Lage wie folgt ein. Bitcoin wird in den wirtschaftlich dominierenden und stabilen Ländern in den nächsten 10 Jahren keine bedeutende Rolle im Zahlungsverkehr spielen. Maximal, weil man Lightning-Zahlungen durchführt, die Leute werden aber trotzdem dann auf Lightning-Stablecoins nutzen und Bitcoin nicht als Recheneinheit sehen. Wie gesagt, die nächsten 10 Jahre. Ein größeres Potenzial in den kommenden Jahren sehe ich hier als Wertspeicher für Privatpersonen oder eben als Reservewährung, als Devise für Staaten oder auch Unternehmen. Ich kann mir ein unpolitisches, notenbankfreies, unzensierbares und diskriminierungsfreies Geld aufs Balance Sheet holen. Sorry China, aber ihr solltet euch vielleicht wirklich nochmal überlegen, ob ihr diese Anti-Bitcoin-Politik beibehalten wollt oder euch nicht doch eher mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich würde jetzt noch gern zu so einem kleinen Fazit und einem kleinen Ausblick kommen. Derzeit verschiebt sich die wirtschaftliche Machttektonik als Folge der Russland-Aggression rapide. Weg vom US-inspirierten globalen Institutionen hin zu einer neuen Blockbildung mit fragmentierten Finanzmärkten. Es könnte durchaus sein, dass wir auch einen Wandel auf dem Währungsmarkt sehen. Weg vom US-Dollar hin zu mehreren dominierenden Währungen. Und neben dem US-Dollar sehe ich hier natürlich den Euro, aber auch den chinesischen Yuan. Vor allem der digitale Yuan könnte hier ein großer Vorteil für die Xi-Regierung sein. So pervers die Ausgestaltung für die Halter dieser digitalen Zentralbankwährung auch sein mag, aus Sicht der Regierung hat China hier einen großen Wettbewerbsvorteil, der einen effektiven, aber natürlich auch drastischen Eingriff in die Wirtschaft des Landes, aber auch der Menschen, der Halter dieses digitalen Yuan darstellt. Jetzt stellt sich aber noch die Frage, ob es einen vierten im Bunde geben könnte. Der Pfund Sterling, der Schweizer Franken, die werden hier sicherlich in den kommenden Jahren eine gewisse Rolle haben im internationalen Währungsmarkt. Dennoch wird der Pfund nach dem Brexit ebenso wie die dahinterstehende Wirtschaftskraft fehlen und glaube, auch beim Schweizer Franken wird es ähnlich sein. Also gäbe es hier vielleicht noch einen Währungskorb, ähnlich des Währungsmixes des IWFs oder vielleicht ja auch Bitcoin. Und das halte ich tatsächlich in den kommenden 5 bis 10 Jahren für ein realistisches Szenario. Dass Staaten und Unternehmen im internationalen Handel nach und nach Bitcoin für sich entdecken. Ich bin einigen vielleicht nicht bullish genug, denn ich sehe Ende dieses Jahrzehnts, also bis 2030, noch kein Szenario, in dem Bitcoin 20, 30 oder mehr Prozent des internationalen Handels ausmacht, dass entsprechend diese Geschäfte über Bitcoin abgewickelt werden. Doch ein hoher einstelliger Wert wäre schon enorm meiner Meinung nach in so kurzer Zeit verhältnismäßig, aber das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass wir hier 5, 6, 7% vielleicht tatsächlich in Bitcoin abgerechnet sehen könnten. Staaten, die von der USA vom internationalen Handel ausgeschlossen werden, beziehungsweise ausgeschlossen werden könnten, also die Gefahr besteht, werden sich nach Alternativen umschauen, wie wir es beim Iran zum Beispiel auch schon erlebt haben. Wir hatten die Devisen angesprochen, welche in den USA verwahrt werden und jederzeit eingefroren werden könnten. Wir haben das westlich dominierte SWIFT-System. Vieles spricht dafür, sich einfach eine Alternative zu suchen oder Alternativen wenigstens im Hinterkopf zu behalten. Die Frage ist jetzt nur, ob sich solche Staaten dann auf die chinesische Seite schlagen oder man vielleicht eben Bitcoin als Chance sieht. Die Zeit wird es zeigen. In 20 oder gar 30 Jahren sehe ich Bitcoin aber mit relativ großer Wahrscheinlichkeit als einen Bestandteil, ich sage nicht den zentralen, aber als einen Bestandteil der Devisenreserven von Staaten, sofern man die dann überhaupt noch den Devisenreserven nennen kann. Vielleicht werden auch bis dahin nur wenige internationale Zahlungen im großen Stil über Bitcoin abgewickelt, aber als Wertspeicher, als Absicherung gegen Kaufkraftverlust müssten auch Staaten eine Lösung für ihre Devisen entsprechend finden.